So, ja, schönen guten Morgen. Auch wenn ich jetzt noch nicht die Hand gegeben habe heute, fühlt euch geschüttelt. Ich war ja jetzt 3 Wochen gar nicht da. Einen Sonntag waren wir in Braunfels. Ups, da wirft einer mit Mikrofon. Eine Woche waren wir in Braunfels beim Treffen vom Wächterruf. Das ist ja die Gebetsgeschichte, die für Deutschland, Europa, für Politik und solche Sachen betet. Die viele von euch wissen ja darum Bescheid, war ein starkes Wochenende. Und letzten Sonntag und den Sonntag davor waren wir unterwegs, viele, viele Stunden mit vielen Flugzeugen, viele Kilometer von Penzlin nach Neustrelitz, nach Berlin, nach Warschau und nach Tel Aviv, nach Jerusalem und so weiter und so weiter. In Haifa sind wir gewesen, also Samantha, Sonja, meine älteste Schwester und ich. Und habe ich Schwester gesagt, okay, ich wollte mich ein bisschen, nein, natürlich, meine Töchter, genau. Und war eine sehr intensive Zeit, so ein bisschen Jugendherbergsfeeling, wieder im Dreibettzimmer. Gut, dass wir keine Etagenbetten hatten, sonst wäre es so richtig Jugendherberge. Okay, ich habe ein Thema mit, das mir seit ganz vielen Jahren echt auf der Seele brennt. Und ich habe ein wirkliches Respekt vor dem Thema. Wir kommen von Ostern und mein Thema ist Vergebung. Und zwar, ich erzähle euch mal, was ich war mal vor vielen Jahren auf einer Silberhochzeit. Und auf dieser Silberhochzeit wurde natürlich gefeiert und die Leute waren fröhlich, es wurde gegessen, es wurde getrunken, es wurde alles Mögliche gemacht. Und ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Kennt ihr das, dass auf einer Feier wie einer Hochzeit oder einer Silberhochzeit, dass die Leute also an die Gläser klingeln? Wisst ihr auch, was das bedeutet? Nee? Nee? Also ich komme ja aus Ostwestfalen und da ist es so, dass wenn man so an die Gläser klopft, dann muss das Brautpaar aufstehen und sich einen Kuss geben. Und manchmal ist es so, wenn die Leute so richtig gut drauf sind, die kommen gar nicht zum Essen, die Brautleute, weil die ewig, wenn sie wieder sitzen, wird wieder geklingelt, müssen sie wieder aufstehen, müssen sich wieder einen Kuss geben und so weiter. Auf dieser Silberhochzeit muss ich allerdings sagen, war das eine ganz seltsame Situation. Also die Leute haben dann irgendwann geklingelt und das Brautpaar stand auf und die Silberbraut hat einen bitterbösen Blick in die Runde geworfen und hat sich sichtbar für alle widerwillig diesen Kuss geben lassen. Ich sage, ups, was ist denn da passiert? 25 Jahre verheiratet. Das hat auch sich niemand mehr getraut zu klingeln. Das war wirklich offensichtlich, diese Braut wollte nicht geküsst werden. Und ich habe so gesagt, in dieser Ehe gab es offensichtlich offene Rechnung. Da hat es Dinge gegeben, die sind noch nicht bezahlt. Und ganz ehrlich, jeder von uns hat in seinem Leben offene Rechnung. Es gibt Dinge, die ein anderer dir angetan hat, die hat er dir nicht bezahlt. Die schlimmsten Verletzungen kommen in aller Regel aus den engsten Kreisen. Vor ein paar Wochen ist es mir mal so passiert, ich war auf dem Bahnhof mal wieder und da saß da so eine grölende Truppe junge Leute und ich bin da vorbei und die haben da so ganz blöde Sprüche irgendwie gemacht, haben mich eigentlich ziemlich beleidigt, muss ich sagen. War wirklich ziemlich böse, was die gesagt haben. Aber soll ich euch was sagen? Die waren betrunken, die waren jung, die kannten mich nicht mal, das macht nichts. Aber was wäre gewesen, wenn das gleiche Ding jemand zu mir gesagt hätte, der mir ganz nahe steht? Jemand, von dem ich eigentlich erwarte, dass er mich lieben soll. Dass er mir richtig begegnet. Und wenn wir so durch unser Leben gehen und wir leben in einer gefallenen Schöpfung und wir kommen um Verletzungen nicht herum, dann wissen wir auch, dass diese Verletzungen in unserem Leben Spuren hinterlassen können. Die Spuren heißen dann Bitterkeit, Groll, Wut, vielleicht Zornausbrüche. Und was ich eben schon sagte, diese Verletzungen, da kann man einfach sagen, das sind offene Rechnungen. Und ich hatte dann hier mal so ein bisschen was mit. So, das war Arne. Das hat er Böses getan für mich. So, das war Eva. Ist alles Quatsch, wisst ihr ja. So, das, Das war jetzt noch jemand anders. So können mir meine helfen. Ja, genau, Rainer. Packen wir mal noch was auf hier. So. So, guck. Und das ist jetzt alles leicht, ist ja nur Luft drin. So, und jetzt komme ich in Lobpreisgottesdienst. Guck mal, ich kriege nicht mal meine Hände hoch. Merkt ihr das? Ist das Freiheit eigentlich, was man da gerade hat? Kannst das wieder abnehmen? Also, diese ganzen, ups, Entschuldigung. Noch eine offene Rechnung, genau. Versteht, das war jetzt Quatsch. Arne und Eva haben mir gar nichts getan, natürlich nicht. Was heißt natürlich? Wir arbeiten zusammen, da kann immer mal was sein, wo man denkt, ups, das hast du jetzt in den falschen Hals gekriegt. Also insofern, es gibt eigentlich kein Leben ohne offene Rechnungen. Und das bekannteste Beispiel über offene Rechnung steht in Matthäus 18, 23 bis 35. Ich lese euch das mal vor. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach: Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du mir etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Das ist eine Geschichte, die hat Jesus selbst erzählt. Als Jesus als Mensch auf der Erde unterwegs war, sagte er immer wieder, dass das Himmelreich nahe gekommen ist. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und durch sein stellvertretendes Sterben am Kreuz haben wir Menschen die Möglichkeit, da in dieses Reich hineingeboren zu werden. Einfach hineingeboren zu werden. Akzeptieren, ich kann so, wie ich bin, vor Gott nicht bestehen. Ich bin Sünder von Geburt an, von der natürlichen Geburt an. Jesus hat für meine Schuld bezahlt und schwupps bist du in dieses Reich hineingeboren worden. Jetzt ist es aber so, dass das Reich Gottes nicht so ist, dass du sagst, oh, hier ist die Grenze von Deutschland zu Frankreich oder hier ist die Grenze von England, naja, das Wasser rundum zu, von England zu Schottland, gut, die haben auch noch eine Grenze, sondern das Reich Gottes, das ist nicht in dem Sinne so sichtbar abgegrenzt. Also bis hierhin geht's und da hört's auf. Aber du wirst im Geistlichen in dieses Reich hineingeboren. Und dieses Reich hat keine Demokratie, sondern eine Theokratie. Da herrscht Gott. Da ist Jesus der König. Und zwar kein Despot, kein Diktator, kein Machthaber, sondern ein guter Vater als König. Kann man sich menschlich, weltlich gesehen gar nicht vorstellen. Ist eigentlich total stark. Offensichtlich, wenn wir jetzt nochmal auf die Geschichte zurückgehen, offensichtlich ging diese Initiative der Abrechnung gar nicht von dem Knecht aus. Der Knecht ist jetzt nicht zu dem König gekommen und hat gesagt: Ach, lieber König, kann das sein, dass ich dir noch irgendwas schulde? Sondern der König hat entschieden, ich guck mal nach, wer mir hier alles noch was schuldet. So, und der wurde jetzt gefunden. Und diese Summe, ist so eine Summe, ich kann euch das nicht in Euro umrechnen, das können bestimmt die Theologen. Ich weiß nur, dass es so eine Summe ist, die man nicht zurückbezahlen kann. Also wenn der, da müsste der 1000 Jahre alt werden, das könnte er überhaupt nicht abarbeiten, das geht nicht. Also es ist schon völlig unverständlich, dass der Knecht sagt, oh, ich will dir alles bezahlen. Der hat gar nicht verstanden, wie groß seine Schuld ist. Völlig optimistisch zu denken, ich kann meine Schuld abarbeiten. Wenn ihr euch noch erinnert an die zwei Bäume, da gab es ja das Gesetz und die Gnade. Und das Gesetz sagt, arbeite ab. Tu, tu, tu und tu. Und die Gnade sagt, Jesus, ich habe es getan. Ich habe es vollbracht. Glaube das und es gehört dir. So, der König ist gnädig, er lässt ihm die Schuld. Und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hat der eine oder andere von euch schon mal erlebt, dass ihm Schuld erlassen worden ist. Fühlt sich einerseits, wir möchten es ja lieber selber bezahlen. Ne, ist ein bisschen komisch, wenn einer sagt, komm, ich weiß, du hast Schulden hier, ich gebe dir das Geld, ich bezahle das für dich. Eigentlich möchten wir das ja lieber selber bezahlen, oder? So richtig gerne nehmen wir das gar nicht an, aber anders geht es im Reich Gottes nicht. Deswegen, das hat auch was damit zu tun, dass Gott sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wenn ein Kind sagt, Mama, da vorne steht ein Eisverkäufer, Eis kostet 1 Euro, die Mama sagt, hier hast du den Euro, das sagt nicht, ach Mama, lass mal. Das Kind sagt, juhu, nimmt den Euro und holt sich das Eis. So, wir sind da oft viel komplizierter, oder? Deswegen, wenn uns Schuld erlassen wird, es fühlt sich aber trotzdem voll gut an. Hey, der Schuldschein ist zerrissen. Also ich kenne Zeiten in meinem Leben, da habe ich Schulden abbezahlt. Bezahle Geld für etwas, was du nicht mal mehr hast. Das tut ganz schön weh, wenn da jeden Monat Geld weggeht für etwas, wo du nicht mal einen Gegenwert mehr für hast. Und trotzdem, wenn der Schuldschein zerrissen ist, wenn der weg ist, es ist alles getilgt, es ist alles bezahlt, das ist Freiheit pur. So, und, stopp, muss ich anfangen, wie fühlt sich das an? Genau. Der Knecht ist gerade einer menschlichen Katastrophe entkommen. Ne, seine Kinder sollten verkauft werden, seine Frau sollte verkauft werden, hat er alles verloren. Interessant finde ich auch, dann geht er ja weiter und da steht, er fand einen nicht Mitknecht. Meine Frage war an der Stelle, hat er den eigentlich gesucht? Oder ist ihm der zufällig über den Weg gelaufen? Eigentlich, wenn ich was finde, habe ich es ja oft vorher auch gesucht. Und dann ist meine Frage, vielleicht wirkt er den und sagt, wenn du deine Schuld eher bezahlt hättest, hätte ich beim König nicht so viel Schulden gehabt. Du bist eigentlich schuld. Du bist mit schuld, dass ich so viel Schuld beim König hatte. So, und er wirkt ihm und vielleicht ist das so. Und kennst du das auch im Leben? Wenn du mal falsch reagiert hast, dann geht es dir wie Adam, die Frau. Gott sagt, Adam, wo bist du? Sagte, Adam, was hast du gemacht? Die Frau. So, und wie schnell, wenn wir irgendwo im Leben was falsch gemacht haben, wie schnell waren es die Umstände, es war der Stress, es war der Schlafmangel, es war die Regierung, es waren die Gesetze, es waren die Arbeitskollegen, wer auch immer es war, anstatt wirklich erwachsen zu sein, sich hinzustellen und zu sagen, ich war es. Und manchmal sind wir so enttäuscht von uns, wenn wir so sehen, zu was für Dummheiten wir so fähig sind. Und dann ist das eigentlich eine gute Enttäuschung, dass wir erkennen dürfen, ich habe es wirklich nötig. Ich habe es wirklich nötig, ich bin gar nicht so gut, wie ich oft denke. Ich habe es nötig. Aber das Gute ist, ich kann es ja auch kriegen. So. Okay, jedenfalls ergriff er ihn, würgte ihn und obwohl der mit den gleichen Worten um Aufschub bat, hatte er kein Erbarmen, warf ihn ins Gefängnis. Und als das der König hörte, da wurde der wirklich zornig. Ich habe so gedacht, so, wenn ich so an die Gesellschaft denke, in der ich so groß geworden bin, den König, den ich mir so vorstellen könnte, der würde sagen, du schuldest mir so viel Geld, jetzt bin ich wütend. Da war der König überhaupt nicht zornig drüber. Der hat zwar erst gesagt, gib mir mal das, was du mir schuldig bist und so, aber der so, alles klar, okay, ich vergebe dir. So, der hatte viel mehr Zorn darüber, dass sein Knecht nicht die Gnade weitergegeben hat, als darüber, dass der andere die Gnade erstmal nötig hatte. Also da ist Gott wirklich, da ist er wirklich Erbsenzähler. Da ist er wirklich Erbsenzähler, weil die Gnade, die du empfangen hast, die muss einfach weitergegeben werden. Damit wieder Raum ist, um neue Gnade empfangen zu können. Damit wieder Raum ist, neue Gnade empfangen zu können. Und oben ist no limit. Es kommt immer mehr Gnade, immer mehr. Und je mehr du bittest um Gnade, desto mehr Gnade ist da. Und du hast ja die Möglichkeit, du kannst es weitergeben. Du verlierst überhaupt nichts. Ein Mensch, der anderen nicht vergibt, lebt nach dieser Geschichte im Gefängnis. Wie kann so ein Gefängnis aussehen? Schlaflosigkeit, Magengeschwüre, jemand fühlt sich gejagt, gehetzt, blockiert, man kommt über Dinge nicht hinweg, bestimmte Plätze oder bestimmte Gerüche sind negativ belastet. Immer wenn ich diesen Geruch habe, dann kommt mir wieder das oder das in den Sinn. Ich bin überhaupt nicht mehr frei. Es könnte passieren, dass jemand jetzt einfach vergibt aus Angst vor Gott und den negativen Folgen. Denke, ups, das soll mir alles nicht passieren. Gut, ich vergebe jetzt. Ja, bloß nicht. Nee, jetzt habe ich so eine Angst vor Gott. Jetzt vergebe ich. Und genau das wäre ja wie gezwungen. Da bist du gar nicht verändert worden. Verstehst du, es ist immer noch besser, als nicht zu vergeben, aber es ist der falsche Ansatz. Es ist der falsche Ansatz. Wir vergeben nicht, weil wir so viel Angst vor Gott und den Folgen haben, sondern wir vergeben, weil wir Gott vertrauen, dass er es echt gut mit uns meint. Denn der eine kommt zwar ins Gefängnis, ist auch schon nicht schön, aber der andere kriegt noch Folterknaben obendrauf. Jede Nacht immer wieder das Sorgenkarussell. Immer wieder das Sorgenkarussell. Jedes Mal, wenn ich an der Hausecke vorbeikomme, fällt mir wieder ein, was mir da Schlimmes passiert ist. Jedes Mal, wenn ich das und das rieche, muss ich wieder denken, wie schlimm das war. Jedes Mal, wenn das und das ist, habe ich wieder diese Kopfschmerzen, diese Bauchschmerzen, dieses dies oder dieses das. Und du kommst aus dem Gefängnis nicht raus. Und im Römer steht, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr treibt, dass Gott dein guter Vater ist, nicht der mit der Keule kommt, jetzt vergib endlich, ich habe auch alles für dich getan, jetzt vergibst du auch. Er sagt, ich. Gott liebt uns so sehr, dass er nicht möchte, dass wir in einem Zustand der Verbitterung und in Zwängen leben. Das Gute ist, wir selber haben den Schlüssel zu diesem Gefängnis. Wenn du in diesem Gefängnis sitzt, aufgrund dessen, dass du Gnade nicht weitergereicht hast, hast du selber den Schlüssel in der Hand und du allein bist die Einzige, die dieses Gefängnis aufschließen kann. Niemand anders kann dich da rausholen. Niemand anders kann dich da frei beten. Niemand anders kann dich aus diesem Gefängnis rausholen, als nur du selbst. Es ist deine Entscheidung und es ist deine Verantwortung. Im Epheser steht, gebt dem Teufel keinen Raum. Und wenn wir Menschen die Vergebung vorenthalten, ist das genau das, was wir tun. Wir geben dem Teufel Raum. Wir sagen, herzlich willkommen. Das würde ja niemand so sagen. Ne? Wir sind ja fromm, wir wissen ja, dass sowas Böses tun wir nicht. Aber mit unserem Verhalten tun wir genau das. Wir tun genau das. Wir bitten den Teufel, mach's dir gemütlich bei mir. Ich lade dich herzlich ein. Manchmal ist es auch so, dass wir mit uns ganz doll gnädig sind und unsere eigene Schuld ganz schön erklären können und wir berufen uns auf Gnade und so weiter. Aber bei dem anderen sagen wir, zahle bis zum letzten Euro. Ich will, dass du dich hundertprozentig korrekt mir gegenüber verhältst und wehe, wenn nicht. Dann bin ich beleidigt, dann entziehe ich dir mein Ohr, dann werde ich dich meiden, dann werde ich mit dir nicht mehr reden. Und so weiter und so weiter. Oder dann fange ich an hinten und so weiter. Egal, ihr wisst alle, wie das geht. Um vergeben zu können, brauchen wir nicht mal auf vergebungsbereite Gefühle zu warten. Wir entscheiden uns auf der Grundlage, dass uns alles vergeben ist, dazu, dass wir Gott vertrauen können und dass er uns nichts wegnimmt, was für uns gut ist. Denn das, was wir haben durch nicht vergeben, ist ja auch ein Job. Wir tun im Grunde den Job des Teufels gleich mit und verklagen den anderen und lästern über den anderen, schimpfen und sind in dem Reich Gottes in dem Moment regelrecht blockiert. Der Heilige Geist kommt zu uns nicht mehr durch. Wir hören Gottes Stimme nicht mehr. Wir sehen plötzlich überall Menschen, die uns ablehnen und so weiter und so weiter. Das ist richtig schwierig. Und Vergebung heilt seelische Wunden. Vergebung heilt Beziehungen. Vergebung heilt Ehen. Vergebung kann sogar Krankheit heilen. Ich setze mich selbst und den anderen gleich damit frei. Also ich verliere überhaupt nichts. Ich kann wieder frei, ich kann wieder frei sein von Ängsten und Zwängen. Ich habe Hoffnung auf eine Zukunft. Freude geht weiter. Lächeln geht wieder. Stellt euch mal vor, ihr könnt wieder lächeln. Ich kann wieder lächeln. Wisst ihr, wenn die Pakete jetzt noch voll mit Steinen wären oder so richtig schwer, dann hätte ich hier noch gestanden und hätte noch geschwitzt. Ich hätte euch nicht mal mehr die Hand geben können. Jetzt stellt euch mal vor, jeder von uns hätte tatsächlich faktisch materiell ein Paket in der Hand für jedes Ding, was er noch nicht vergeben hat. So, aber geistlich ist es genauso eine Wahrheit wie faktisch. Geistlich ist faktisch, auch wenn wir es nicht sofort sehen können. Vielleicht sagst du, du weißt ja überhaupt nicht, was man mir angetan hat. Da ist eine Person, die hat mein halbes Leben zerstört. Da habe ich eine gute Antwort für dich. Wie viel Macht willst du der Person noch geben? Soll sie den Rest deines Lebens auch noch zerstören dürfen? Oder möchtest du frei werden? Die Frage ist, sieht Gott jetzt das Unrecht des anderen gar nicht? Gibt es denn für den gar keine Strafe mehr? So, der hat jetzt was Böses getan. Bin ich jetzt die Dumme, die jetzt immer nur vergeben soll und der andere kann machen, was er will? Dürfen jetzt alle auf mir rumtrampeln? Ist das so? Ich sage, Gott ist ein gerechter Gott und Sünde bleibt nie ungestraft. Jeder muss sich für seine Schuld verantworten. Aber indem ich loslasse, gehe ich raus aus der Position der Nebenklage. So, da ist der gerechte Richter und da komme ich dazu und sage so, und ich bin jetzt auch noch der Kläger, ich klage mit an. Ich gehe zur Seite und sage, ich lasse das beim gerechten Richter und bin selber frei, ich habe den Job nicht mehr. Denn der Knecht, der den anderen ins Gefängnis lief, der hat sich im Prinzip selbst als Richter aufgespielt, weil er hat den anderen ins Gefängnis gesteckt. Den Job hat eigentlich nur ein Richter. Das darf ich ja gar nicht tun als Mensch. Ich kann nicht einfach durch die Gegend laufen und irgendwen ins Gefängnis stecken. Wenn wir nicht vergeben wollen, sind und bleiben wir mit der Person, die uns verletzt hat, negativ verbunden. Die Erinnerungen bleiben, die Schmerzen bleiben, die Wunden bleiben. Und das Problem ist, die bleiben auch nicht so klein, wie sie sind, sondern die wachsen auch noch. Das ist nicht so, da wächst irgendwann Gras drüber und dann haben wir das alles vergessen. Nein, nein, ihr kennt das, ne, mit dem Kamel, was dann irgendwann das Gras wieder wegfrisst. So eine Wunde, die nicht vergeben ist, die heilt nicht von alleine und die Zeit heilt es auch nicht. Das Blut Jesu hat die Kraft, auch die negativen Folgen der Dinge, die mir angetan wurden, vollständig zu heilen. Vollständig. Erinnerungen verblassen mit der Zeit und es tut auch nicht mehr weh. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich auch Joyce Meyer, aus dem Fernsehen, ne? Ich denke, die meisten kennen sie, die sich wirklich vor ein Riesenpublikum stellt. Ich weiß gar nicht, wie viele tausend Leute dazuhören und erzählt, sie ist als Kind über Jahre von ihrem Vater missbraucht worden. Ich denke, wie kann man sowas erzählen vor so vielen Leuten, ohne dabei zum Beispiel in Tränen auszubrechen? Solche dramatischen Geschichten, es ist sicherlich nicht jeder von uns hat solche dramatischen Dinge erlebt, aber vielleicht auch, ich weiß es nicht. Aber Gott kann und will auch diese schwersten Dinge heilen und er tut es auch. Aber, muss ich wirklich sagen, es ist ein göttliches Aber, er ist davon abhängig, dass du kooperierst und die Gnade, die du empfangen hast, weiterzugeben. Und dann ist das Blut Jesu stark genug, deine Erinnerungen verblassen zu lassen. Du weißt wahrscheinlich noch, dass es passiert ist, aber es hat heute keine Macht mehr auf dein Leben. Vielleicht ist es nicht in einer Sekunde weg, der Schmerz, das kann sein. Aber es ist die Grundlage gelegt für die Heilung und die Heilung kann passieren. Aber der Schlüssel liegt bei dir. Willst du das? Die Geschichte von Joyce Meyer zeigt auch noch, dass sie im Grunde dadurch, dass sie das so öffentlich gemacht hat, dass sie das erklären kann und erzählen kann, dass viele, viele, viele tausend Menschen auch Hoffnung daraus schöpfen und sagen, hey, das geht tatsächlich, es funktioniert. Und spannend finde ich, ach so, dazu fällt mir noch hier ein Bibelwort, habe ich noch dazu, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet worden sind. Von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Und Trost, oh ja, das ist, warte, ich habe überstehen. Und mit Trost meine ich nicht so ein Vertrösten, wird schon wieder, komm. Bis du heiratest, ist das alles vorbei. Kennt ihr das, solche Sprüche? Kinder haben noch gar keinen Rücken, die haben nur einen Haken, wo der Hintern dran hängt. Wenn das Kind zur Mutti geht und sagt, ich habe Rückenschmerzen. Kinder haben noch gar keinen Rücken. Tut vielleicht trotzdem weh, oder? Wir sind in einer gefallenen Welt, wir sind mittendrin. Und die Dinge dieser Welt werden auch an uns anklopfen. Insbesondere bevor wir überhaupt Christen gewesen sind, da waren wir ja noch nicht mal im Reich drinne. Aber auch wenn wir Christen geworden sind, wir werden immer wieder mit Dingen, Situationen konfrontiert, wo wir verletzt werden und wo wir verletzen. Spannend finde ich, wenn du erstmal angefangen hast, Menschen zu vergeben, dann willst du immer mehr von der Freiheit, die dadurch entsteht. Das irgendwie, das ist wie, als wenn so ein Ventil aufgeht, wenn man damit erstmal anfängt, so sagt, ja Mensch, da ist noch was oder da ist auch was, ich kann immer schneller vergeben und dann ist Jesus für mich wirklich wie so ein realer Turm, wie so ein Turm, wie so eine Schutzburg. Und ich habe letztens eine Geschichte erlebt, oder na, ich fange noch anders an. Wenn es um Vergebung geht, Dinge, die ich selber jetzt verbockt habe, sage ich mal, dann ist es wichtig, wenn ich zu Gott gehe und ihn um Verzeihung bitte, dass ich ganz konkret sage, wofür möchte ich jetzt Vergebung haben? Ich kann sagen, für mein falsches Verhalten oder für, kann das so ganz schwammig ausdrücken. Ich kann aber auch sagen, ganz konkret, ich bitte um Vergebung, weil ich an der und der Stelle den und den angelogen habe. So, Gott vergibt, ohne Zweifel. Und je besser ich Gott kennenlerne, desto freier will ich ja auch werden von diesen Dingen. Wenn mir jemand etwas angetan hat, darf ich das genauso konkret machen und sollte es sogar tun, weil es ist Gott nicht egal, was dir passiert ist. Gott findet das überhaupt nicht richtig, dass Menschen dir Böses angetan haben. Manchmal tun sie das bewusst, manchmal tun sie das unbewusst, manchmal aus Versehen. Mir ist schon passiert, dass sich jemand bei mir entschuldigt hat, ich habe gar nicht gemerkt, dass der mich überhaupt verletzt hat oder auch andersrum. Dass ich irgendwie angesprochen wurde, ich hätte jemand was Böses getan und ich sage, ups, habe ich gar nicht gemerkt, so rum und so rum. Aber es gibt ja auch Dinge, wo ich auch böse sein möchte. Ne? Ich dann sage, ja, das ist im Streit, das soll den ja schon treffen. Ne? So, und wenn ich jetzt, oder ich sage euch ein Beispiel. Ich hatte letztens eine Situation im Unterricht, da war meine Klasse wirklich garstig. Können Schüler garstig sein? Sagen die Lehrer. Sie waren wirklich garstig zu mir. Und ich war zu Hause, ich war echt, das hat mich wirklich verletzt. Das hat mich echt verletzt. Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt und habe gesagt, Herr Jesus, meine Schüler waren voll garstig zu mir. Das war gemein, das war böse und das war auch nicht in deinem Sinne. Aber jetzt, aufgrund der Tatsache, dass ich Vergebung von dir empfangen habe, gebe ich diese Vergebung weiter an meine Schüler. Amen. So. Habe erstmal gar nicht so viel gespürt, außer dass ich mich erstmal ein Stück weit entlastet gefühlt habe, konnte auch gut schlafen und alles. Und soll ich euch was sagen, den nächsten Morgen bin ich in die gleiche Klasse gegangen und die Schüler haben, das ist mir noch nie passiert, die Schüler haben unaufgefordert, im ersten Moment, als ich in den Klassenraum betreten habe, zu mir gesagt, Frau Dvornik, übrigens, wir wollen uns bei Ihnen entschuldigen. Das war für mich der absolute Hammer, wo man wirklich sieht, dass man Menschen geistlich lösen kann durch Vergebung. Und dann muss ich auch sehen, jeder Mensch, so wie er ist, hat ja seine Geschichte. Der bringt ja auch seine Bedürfnisse mit, der bringt auch seine Schwächen, seine Fehler, seine alles mit. Und jeder Mensch, dem du und ich begegnet, braucht genauso gut Vergebung wie ich und du. Wenn ich jetzt vergebe, sollte ich einiges beachten. Fang jetzt nicht an, in deinem Leben rumzustochern und denke, ah, oh, was könnte da noch sein oder könnte hier noch was sein oder habe ich da vielleicht noch eine Situation, da bin ich richtig vergeben oder irgendwas, sondern bitte den Heiligen Geist, dass er dir eine Person, eine Situation, eine Sache zeigt, die er bei dir heil machen möchte. Nimm dir auch gerne Zeit dazu. Und das ist ja auch nicht nur eine Sache, es wird immer wieder was kommen und im Laufe deines Lebens auch immer wieder Sachen. Aber wirklich, fang nicht an, psychologisch an dir rumzudoktern. Wir sind, man sagt immer, Hobbypsychologe in 3 Wochen in Seminaren. Sondern wirklich, lass den Heiligen Geist dir zeigen, da an der Stelle hast du Vergebung noch nicht gewährt. Da ist noch eine Rechnung offen. Und dann kannst du das fröhlich tun, wirklich fröhlich die Sünde beim Namen nennen und die ich dem anderen vergeben will und nicht erklären und nicht entschuldigen, naja, der hat das so nicht so gemeint oder der ist ja auch aus so einem schlechten Elternhaus oder das ist ja der Grund oder das ist der Grund. Es geht jetzt nicht um Entschuldigen, es geht um Vergeben. Es geht auch nicht um Erklären, es geht um Vergeben. Ja, das ist was ganz anderes, als wenn ich einfach erklären kann, warum einer sich so oder so verhält. Wichtig auch, dass man nicht einfach pauschal vergibt, sondern ah, ich vergebe alles, was mir meine Eltern angetan haben. So, das reicht einfach nicht aus. Meistens haben wir so eine Initialzündung drin. Ich sage euch ein Beispiel. Ich bin mal als junges Menschenkind in einem Laden gewesen und meinte, der Versuchung nicht widerstehen zu können, mir Schokolade zu klauen. Ja, das hättet ihr mir gar nicht zugetraut, ne? Jedenfalls habe ich diese Schokolade geklaut, wie gesagt, und als ich Christ geworden bin, später gab es den Laden schon gar nicht mehr, aber ich wusste, wer den betrieben hat, bin ich zu den Leuten hin und habe die Schokolade wieder hingebracht. Brauchten die Schokolade? Nein. Haben sie mir sogar zurückgegeben und gesagt, kannst du behalten. Das machen doch alle Kinder. Aber so eine Geschichte kann eine Initialgeschichte sein. So, man sagt ja auch, beim ersten Ladendiebstahl wird man am meisten erwischt, weil man dann noch ein schlechtes Gewissen hat. Also ich bin kein chronischer Ladendieb geworden, das ist auch gut so. Aber das erste Mal hat man noch ein schlechtes Gewissen. Ne, so das nächste Mal ist schon einfacher, das nächste ist noch mal einfacher, das nächste Mal ist noch mal einfacher. Und deswegen ist es dem Heiligen Geist, oder das ist nicht so, dass er jetzt jeden Tag deines langen Lebens wieder neu aufbrüten muss und muss, ich weiß nicht, bist du 20 Jahre alt, dann rechnet ihr, da könnt ihr selber ausrechnen, 365 mal 20, dann noch die Schaltjahre dazu. Wenn du die ganzen Minuten das alles zusammenzählen wollen würdest, das kriegst du nie aufgedröselt. Aber es gibt immer so strategische Initialzündungen im Leben und du sagst, da hat die Sache angefangen. Da ist es losgegangen. Da ist es losgebrochen. Und dass dir der Heilige Geist das zeigen darf. So, und ich sage ja, was ich am Anfang gesagt habe, gerade das, was du in der Familie erlebt hast, was du von engen Leuten erlebt hast, von Lehrern erlebt hast, gerade das sind ja Dinge, die wirklich tief treffen oder treffen können. und die du vielleicht immer mit dir rumträgst, immer mit dir rumträgst. Sagt eine Mutter zu ihrer Tochter, du mit deinen Sauerkrautstampfern, und meint ihre Beine. Ist ja nicht nett. Mutter hat es vielleicht lustig gemeint. Die Tochter hat über weiß ich wie viele Jahre immer Probleme gehabt und hat gedacht, sie hat wer weiß was für schlimme Beine. Weil sie sich das ganz fest eingeprägt hat, ich habe ja Sauerkrautstampfer. So, und da kann Vergebung rein, dass sie wirklich sagt, ich vergebe meiner Mutter, dass die zu meinen Beinen gesagt hat, das sind Sauerkrautstampfer. Ja? Klar beim Namen nennen, die Sache wirklich das Ding ans Licht holen. Ich habe das schon öfters hier vorne gesagt, ne, hatte ich letztens mit den Zähnen, ne? Wenn du eine Wunde hast, die muss wirklich gereinigt werden, da muss einmal wirklich reingeguckt werden, wo sind die Kavernen, was muss weggeputzt werden, was muss abgespült werden, was muss passieren, die Wunde muss einmal richtig angeguckt werden, bevor die überhaupt heilen kann. Wenn du einfach immer nur dieses Deckelchen draufpackst und sagst, naja, die Zeit und ach, ich vergebe meinen Eltern, ja, ich habe ja vergeben und so weiter, dann sag mir was, erzähl mir was von deinem Vater, erzähl mir was von deiner Mutter, erzähl mir was aus deiner Schulzeit. So, ich kann euch eine Geschichte erzählen. Ich habe einen Mädchennamen, ich hieß früher mit Nachnamen Grübel. Muss ich immer buchstabieren, weil es so schwierig ist. Also so wie nachdenken, Grübel. Und in der Schule haben die weniger netten Jungs immer hinter mir hergerufen, die Krüppel kommt. Ist auch nicht nett, ne? So, ja, es ist eigentlich eine Kleinigkeit, wenn man so will, und trotzdem hat es wehgetan. Und trotzdem, hätte ja schöner gefunden, die hätten gesagt, die Prinzessin kommt. Hat sie nicht gesagt. Gut, im bestimmten Alter sagen Jungs das auch nicht. Dafür sagt Rainer das ja jetzt manchmal. Genau. Aber versteht ihr, dass wir diese Dinge uns zeigen lassen vom Heiligen Geist, dass wir den Mut haben, das auch anzuschauen. Um diese Sachen anzuschauen, dazu brauchen wir auch Mut, weil das auch erstmal weh tut. Es tut weh, wenn der Heilige Geist uns zeigt, wo wir falsch gelegen haben. Es tut aber auch weh, wenn der Heilige Geist uns nochmal an eine Sache erinnert. Aber das Gute ist, das wird das letzte Mal sein. Dann ist es wirklich vorbei. Dann ist es wirklich gut. Es gibt sicherlich Dinge, die so tiefgreifend waren, dass es sinnvoll ist, das mit einem Seelsorger gemeinsam zu machen. So, wo man wirklich sagt, hey, da muss ein Zeuge mit rein, da muss jemand mit rein, der mich begleitet, der da mit mir dieses schwere Ding durchgeht. Aber ich sage immer wieder, wenn du aus diesem Gefängnis raus willst, den Schlüssel hast du. Die Entscheidung hast du. So, wenn wir jetzt uns entschieden haben, oder so, also nicht pauschal, aber letzter Punkt, genau, jetzt, ich entscheide mich. Ich sage jetzt, vergebe ich dieser Person nicht. Herr, ich will Frau Meier vergeben. Nein, ich vergebe jetzt Frau Meier dafür, dass sie das und das zu mir gesagt hat. Oder dass sie mir das und das vorenthalten hat. Oder was auch immer Frau Meier jetzt gerade getan hat. Ich hoffe, ihr heißt jetzt keiner Meier. Ich glaube nicht. Okay. Und dann kann ich auch Gott um Vergebung bitten, wo ich dieser Person bis dato die Vergebung verweigert habe. Wo ich auch wieder frei werden kann. Da braucht man jetzt nicht die Nase bis an die Erde und oh nein und wie schlimm und warum konnte ich das bloß tun. Ja, so sind wir. So sind wir so verloren. Wir können so zickig sein. Und Gott vergibt. Und dann, wenn wir das getan haben, so wir haben die Person freigelassen, wir haben unseren Anteil zum Kreuz gebracht, dann können wir Gott dafür danken, dass wir frei sind. Dass wir frei sind davon. Da müssen wir jetzt nicht noch pflichtgemäß 4 Wochen mit einer Nase unter der Bettdecke laufen oder müssen den Kopf unterm Arm haben und uns schämen ohne Ende. Wisst ihr, dass Jesus die Schuld und die Scham mit ans Kreuz genommen hat? So, dann kannst du sagen, hey, weg damit, vorbei. So, wir dürfen Gott danken dafür, dass er diese Person, die uns das angetan hat, dass er die genauso liebt wie dich und mich. Dass er sie genauso erlöst hat. Wir beten für die Person, wir segnen die Person. Und das soll schon mein Abschlusswort sein, wir haben bestimmt noch ein bisschen Musik gleich. Und wir beten weiterhin, wenn wir das alles getan haben, beten wir weiterhin und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen.